Einfach gut heißt eine Agentur aus Schmalkalden, und zwar eine Agentur für Nachhaltigkeit. Und bei dem Begriff Nachhaltigkeit, da zucke ich ja immer zusammen, weil ich denke, Mensch, das ist ein Wort, was so viele gebrauchen, und eigentlich ist gar nicht klar, was es genau bedeutet oder was die Menschen, wenn sie es sagen, darunter verstehen. Das ist ja immer ein Teil der Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, dass man vielleicht über das Gleiche spricht, aber nicht dasselbe meint. Ein Mann, der diese Agentur mit aufgebaut hat, ist der Reinhold Mau von der Agentur für Nachhaltigkeit. Schön. Guten Tag, Herr Mau.
Ich freue mich. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Sie haben eine Agentur für Nachhaltigkeit. Was macht denn die Agentur mit der Nachhaltigkeit? Wieso heißt sie denn Agentur für Nachhaltigkeit?
Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit in aller Munde, und jeder meint was anderes. Das ist eine Chance und ein Problem zugleich. Unsere Agentur für Nachhaltigkeit versucht zu beraten. Institutionen, Schulen, Einzelpersonen, wie kann ich nachhaltiger mich selbst engagieren oder meine Institution nachhaltiger machen?
Nachhaltigkeit ist ja, kommt ja, könnte man sagen, aus der Forstwirtschaft. Das heißt, wenn ich Holz benutze, muss ich mich auch darum kümmern, dass es irgendwie wieder nachwächst, dass ich nicht einfach irgendwas benutzen kann. Ich muss mich darum kümmern, dass das, was nachwachsend ist oder was ich benutze, dann auch irgendwie für die anderen wieder zur Verfügung steht. Wäre jetzt meine Definition, ganz einfacher, von Nachhaltigkeit. Wie ist denn Ihre ganz persönliche Definition von dem Begriff Nachhaltigkeit?
Erstens, sich bewusst machen, was verbrauche ich. Zweitens, sich bewusst machen, brauche ich das wirklich? Und drittens zu entscheiden, kann ich Lebensqualität steigern, indem ich einfach bewusster mit Ressourcen umgehe.
Das könnte jetzt in jeder Sonntagsrede von Politikern auftauchen, taucht okay. Ja übrigens auch auf. Trotzdem nochmal Ihr ganz persönlicher Zugang, denn das ist ja irgendwie interessant, und dann wird es auch glaubwürdig, wenn ich das Gefühl habe, jemand lebt das auch wirklich und glaubt das auch wirklich. Das ist ja oftmals bei mir zumindest das Problem bei Politikern und bei Entscheidungsträgern, wenn sie von Nachhaltigkeit reden, dann habe ich das Gefühl, die müssen darüber reden, weil es im Moment angesagt ist.
Okay, ganz individuell fängt es ja an. Kann man Fahrrad fahren im Gebirge, auch wenn man nicht sportlich ist? Ja, man kann Elektrofahrrad benutzen. Man kann mit einem CO2-armen Auto, ich sage jetzt nicht die Herstellerfabrikat, sondern man kann wirklich sparen mit Hybrid. Und da fängt es an. Zu Hause fängt es an. Kann ich mich gesund ernähren? Muss ich jetzt wirklich alles konsumieren, oder hilft es, wenn ich wirklich gut esse und dafür vielleicht nur zweimal in der Woche Fleisch?
Da sind wir jetzt wieder bei den ganz individuellen Sachen. Richtig. Und da können ja die Kritiker dann sagen, naja, also ist die Macht der Verbraucher wirklich so groß und können wir mit bisschen biologischer Ernährung und mehr Fahrradfahren wirklich die Welt retten? Denn die muss ja irgendwie gerettet werden. Wenn nicht, dann geht's ja einen Bach runter.
Sie haben mich ja nach ganz meinem persönlichen Engagement gefragt. Natürlich ist ein Betrieb oder eine Schule, wenn man sie als eine Gesamtorganisation sieht, anders aufgestellt und muss nach anderen Kriterien arbeiten. Da geht es zum Beispiel, welche Papiersorte brauche ich zum Kopieren? Kann ich da schon CO2 einsparen, indem ich recyceltes Papier benutze? Es geht darum, dass Schulen beweisen, und ich freue mich, dass ich 60 Schulen in Thüringen zu Umweltschulen zertifizieren kann und begleiten kann, auch ohne Kopien auszukommen für eine bestimmte Zeit, um das Exempel zu machen. Brauchen wir es wirklich oder haben wir uns dran gewöhnt? Denn das ist das für uns Menschen am schwierigsten, sich von Sachen zu trennen, die unser Gehirn gelernt hat, einmal als gut befunden oder bequem. Und sich dann wieder davon zu trennen, weil andere Entscheidungen jetzt Priorität haben. Sich zu trennen von gewohnten Sachen, das ist schwierig.
Zu dem Gehirn kommen wir gleich, denn da machen Sie ja demnächst ein interessantes Projekt. Also Sie haben jetzt beschrieben, was wir individuell ganz persönlich machen können. Damit fängt es ja oftmals an, auch mit der eigenen Glaubwürdigkeit. Dann geht es ja an die großen Strukturen. Und da werde ich immer ein bisschen hilflos, weil ich denke, können die nationale Regierung überhaupt was machen? Wir haben dieses große Europa, wo ja dann über Riesensummen entschieden wird. Ist das überhaupt noch fassbar für unser Hirn? Und wo fängt es denn an, wo dann tatsächlich Strukturen nachhaltig werden können und wo politische Entscheidungsträger tatsächlich was machen können?
Ich würde davor warnen, das entweder oder zu sagen, sondern es passiert im Werden. Und ich finde, noch nie gab es so eine breite Bewegung, politisch breite Bewegung, CO2-armen Strom zu produzieren oder als aus der Atomenergie auszusteigen. Noch nie war die Bewegung so breit über alle Parteien hinweg. Es verändert sich. Und da große Strukturen lange brauchen, um sich zu verändern, wenn wir von unseren kleinen Gehirnen schon auch davon ausgehen, dass sie schwer sich verändern lassen, wenn man es gewohnt ist, so zu reagieren, dann muss man einfach Geduld haben und nicht nur das, sondern auch tätig aktiv sein, um diesen Prozess voranzubringen.
Das hat sich ja in unserem Gehirn, unsere Lebensgewohnheiten, unsere Lebensstile haben sich ja festgefressen, da sind wir ziemlich geprägt. Was muss denn passieren, dass sich Menschen verändern, dass Menschen andere Entscheidungen treffen und tatsächlich möglicherweise ihren Lebensstil, ihre Lebensgewohnheiten ändern, ohne das Gefühl zu haben, sie müssen jetzt darben, sie müssen verzichten, sie müssen Opfer aufbringen. Geht das?
Also das Wichtigste ist, diesen Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr, zu vergessen und in die Tonne der alten Dinge zu stopfen und den Deckel drauf zu machen. Gehirnforscher können beweisen, dass selbst 80-Jährige Chinesisch lernen können. Geheimer Tipp, man muss sich nur in einen Chinesen oder Chinesin verlieben.
Aha, die Emotionen sind also der Zugang zur Veränderung und zum Wissen.
Und zwar ein viel stärkerer als der zweite, Angst vor Katastrophen oder Angst vor Dingen, die nicht greifbar sind.
Da kommen wir mal sind wir genau beim Gehirn, denn Sie haben ja ein Projekt vor, was Sie verwirklichen wollen mit der FH Schmalkalden. Ein begehbares Gehirn. Sie arbeiten mit Neuroforschern zusammen und wollen rauskriegen, wie entstehen eigentlich Entscheidungen und wie sind wir in der Lage überhaupt Entscheidungen zu treffen, die eine Veränderung hervorrufen. Und da habe ich jetzt rausgehört, dass der Schlüssel die Emotionen sind.
Ein sehr großer Schlüssel sind die Emotionen. Stellen Sie sich doch einfach mal ganz schlicht vor. Sie lernen unter Angst und Stress vor entweder Bestrafung oder die Klausur oder ähnliches nicht zu bestehen. Oder Sie lernen mit großer Anstrengung und Mühe, weil Sie eigentlich es lernen wollen. Und wie im Leben ist es auch so, man vergisst nichts. Im Gehirn ist alles gespeichert, das Gute wie das Schlechte. Und wenn Sie sich selbst fragen, an was erinnere ich mich lieber, an Gutes oder Schlechtes, kann ich spontan für Sie antworten. Sie antworten immer an das Gute. Also werden auch die Lerninhalte, die mit positiven Emotionen gelernt worden sind, schneller verfügbar sein, uns nützen und nicht die, die unter Stress, Angst und negativen Emotionen aufgenommen worden sind.
Bleiben wir mal bei dem begehbaren Gehirn, was Sie ja bauen wollen in einem Gebäude in Schmalkalden. Wenn das dann fertig ist, kann man dann nachvollziehen, wie Entscheidungen entstehen. Wie soll das funktionieren?
Also da würde Ihre Fernradiosendung jetzt, glaube ich, gesprengt werden, wenn ich Ihnen das ganze Konzept erläutern und vorstellen sollte. Es fängt bei der Wahrnehmung an. Es geht über den Anteil der Gefühle an unserer Entscheidung. Und Neuroforscher haben in den letzten Jahrzehnten so viel Wissen angeeignet, was sich in den Büchern befindet und was es sehr schwer hat, in die Köpfe von Professoren zu kommen, die nächste Lehrerausbildung zu verantworten haben. Und da ist die Idee entstanden, einfach mal etwas anderes zu tun, Wissen zu vermitteln, nämlich im praktischen Erleben. Und dieses begehbare Gehirn, so sollte es denn in Schmalkalden entstehen, wäre einer der vielen Beiträge dazu, dieses aktuelle Wissen in die Köpfe zu bringen und auch verfügbar zu machen.
Herr Mau, sind wir wirklich in der Lage, frei zu entscheiden? Es gibt ja eine Gruppe von Wissenschaftlern und Menschen, die sagen, wir könnten gar nicht, denn den freien Willen gibt es nicht, die freien Entscheidungen gibt es gar nicht. Wir sind immer beeinflusst von allem und reagieren im Grunde nur drauf und sind in unseren Konventionen so drin und reagieren reflexartig und den freien Willen gibt es nicht. Andere sagen, natürlich gibt es einen freien Willen, die Frage ist nur, wie er entsteht. Was glauben Sie?
Also ich schließe mich den Forschern und Forscherinnen an, die darbringen und für mich auch glaubhaft darbringen, dass wir Menschen geprägt sind und dass unsere Gehirne eigentlich sehr autark wissen, was für sie gut ist, für uns gut ist und viele Entscheidungen eigentlich nicht von faktischem Wissen abhängen, sondern unser Gehirn eigentlich vieles zur Entscheidung beiträgt, ohne dass ich es mir bewusst machen kann. Aber ich habe eine Entscheidung, die in einem bestimmten Toleranzmaß verfügbar ist. Ich kann nicht immer alle möglichen Entscheidungen treffen. Dazu reicht meine Kompetenz sicherlich nicht aus. Aber in dem Spektrum der Möglichkeiten, die mir gegeben sind, von meinem Wissen her, von meinen Veranlagungen her, von meinen Kompetenzen her, von meiner sozialen Situation her, da kann ich entscheiden.
Nun gibt es ja so den Ausspruch, das habe ich aus dem Bauch heraus entschieden oder das haben wir aus dem Bauch heraus entschieden. Was meint denn das?
Der Forscher und mein engster Gesprächspartner für das begehbare Gehirn, Professor Dr. Roth aus Bremen, antwortet auf diese Frage eher mit Vorbewusstsein. Nicht Unterbewusstsein wie Freud, sondern Vorbewusstsein, das all die Dinge gespeichert hat, die wir in unserer Biografie aufgenommen haben und uns sehr hilft in der Wahl und in der Entscheidung, jetzt etwas zu entscheiden, das Richtige für uns in diesem Augenblick zu tun.
Also wir haben so eine Vorahnung und haben ein Gefühl für eine Entscheidung, können uns aber gar nicht selbst erklären, woher das kommt, aber das ist also die Summe der Erfahrung und all dem, was uns umgibt, und wir können es selbst gar nicht so richtig analysieren, warum wir aus dem Bauch oder aus dem Gefühl oder aus der Vorentscheidung das tun?
So würde ich das auch sehen, wenn wir uns dann immer mehr Mühe geben, ins Detail zu gehen, warum will ich dieses rote Auto kaufen. Woran liegt es? Liegt es am Sprit? Liegt es an der Farbe? Liegt es an den Sitzen? Liegt es an dem, den ich kenne, der auch so ein Auto hat? Diese vielen, vielen, vielen Argumente helfen uns oft, und trotzdem werden wir nicht alle Argumente, die diese Kaufentscheidung für uns jetzt entscheidet, aufs Tablett kriegen, sondern viele bleiben uns verborgen.
Wichtigere Entscheidung ist ja nicht, ob welches Auto ich kaufe, sondern wie ich möglicherweise mein Leben führe und was ich für eine Entscheidung treffe, die meine Existenz beeinflussen, und der Frage, ob ich überhaupt alles steuern kann. Ist das auch ein Lernprozess zu sagen, ich kann nicht alles steuern, aber ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass ich im richtigen Moment tatsächlich eine Entscheidung treffen muss?
Also wir treffen Entscheidungen, wenn sie dran sind. Man kann manches verschieben, aber wir treffen sie. Zum Beispiel Partnerwahl helfen uns ganz viele Dinge, die unser Körper automatisch macht, und trotzdem müssen wir natürlich den Schritt auf den Partner zugehen und sagen, jetzt können wir eine Beziehung gründen und wie stelle ich das an. Aber die Wahl, die Auswahl, mit wem ich das tue, da bereitet unser Körper eine ganze Menge vor durch Duftstoffe, durch Adrenalin, durch Dopamin, durch ganz viele Botenstoffe, die dazu beitragen, die richtige Partnerschaft zu gründen. Und ob wir es denn tun oder nicht, das sind dann wieder auch Zufälle im Leben, die uns begleiten.
Noch eine letzte, vielleicht philosophische Frage: Was unterscheidet uns denn vom Tier? Es gibt ja auch intelligente Tiere, die zu allem möglichen in der Lage sind. Also das ist ja von den Rabenvögeln bis hin zu den Schweinen, die ja also nachweislich sehr intelligent sind. Was unterscheidet uns denn vom Tier?
Ich glaube, die Tiere reflektieren nicht über sich selbst und philosophieren nicht über sich selbst, sondern sie sind bemüht, die Gegenwart zu meistern und evolutionsmäßig sich zu erhalten. Wir Menschen haben zusätzlich die Fähigkeit, über unser Tun nachzudenken, zu diskutieren, mit vielen auch kontrovers zu diskutieren und dabei immer ein Stück voranzukommen.
Ja, und das sollten wir tun, denn das macht uns ja vielleicht aus, diese Fähigkeit auszubauen, zu kultivieren. Ja. Herr Mau, ich danke Ihnen und freue mich auf Ihr begehbares Gehirn. Wenn es fertig ist und wenn das Projekt im Laufen ist, sprechen wir uns wieder.
Danke und Ihnen alles Gute, Ihren Hörern, auf Wiederhören.
Einen schönen Tag noch. Das war im Gespräch Reinhard Mau von der Agentur für Nachhaltigkeit aus Schmalkalden.